Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Criminal Compliance Podcast. Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Dr. Christian Rosinus und heute gibt es wieder mal ein Rechtsprechungsupdate. Wir wollen über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 21. November 2024 sprechen. Wieso ist dieses Urteil besonders relevant?
Die Entscheidung dreht sich um den Umfang und die Reichweite des Legal Privilege auf Neuhochdeutsch im Zusammenhang mit internen Untersuchungen. Im Kern geht es darum, wie ist die Kommunikation und die Arbeitsprodukte von Anwälten, die von Unternehmen beauftragt sind, geschützt. Die europäischen Richterinnen haben nun die Entscheidung der deutschen Gerichte in den Ausgangsfällen bestätigt. Und das Urteil zeigt insoweit nochmals oder bestätigend die Grenzen des Anwaltsgeheimnisses und die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit von behördlichen Durchsuchungen und Beschlagnahmen in sensiblen Unternehmenskontexten auf.
Welcher Sachverhalt liegt denn diesem Urteil und den vorherigen Entscheidungen der deutschen Gerichte zugrunde?
Das ist ein sehr bekannter Ausgangsfall, deswegen kennen wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer, deswegen nur ganz kurz. Also im Jahr 2015 hatte die Muttergesellschaft eines großen deutschen Automobilkonzerns die international tätige Anwaltskanzlei Jones Day beauftragt, eine konzernweite interne Untersuchung im Zusammenhang mit dem sogenannten Dieselskandal durchzuführen. Jones Day hat dabei unter anderem Mitarbeitende beauftragt, zahlreiche Dokumente gesichtet und haben auch Dokumente einer Tochtergesellschaft, einer eigenständigen Tochtergesellschaft, gesichtet. Gemeint ist Audi. Die Tochtergesellschaft hatte Jones Day selbst kein eigenes Mandat erteilt, sondern lediglich die Untersuchung im Rahmen des Auftrags der Muttergesellschaft gestattet. Gemeint ist öffentlich bekannt die VW AG. Wenig später hat die Staatsanwaltschaft München zwei Ermittlungen wegen Betrugs gegen Verantwortliche, unter anderem auch der Tochtergesellschaft, aufgenommen. Parallel liefen bereits Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen Verantwortliche der Muttergesellschaft. Im Rahmen der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft München II sind dann die Münchner Büros von Jones Day durchsucht worden. Dabei wurden Daten und Unterlagen, die im Rahmen der internen Untersuchung gestellt und gesichtet wurden, sichergestellt. Hierunter fielen auch Arbeitsprodukte sowie E-Mail-Kommunikation der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte.
Welcher Verfahrensgang durchlief die Sache danach?
Im Hinblick auf die Sicherstellung hat Jones Day die sofortige Herausgabe der Unterlagen gefordert, woraufhin das Amtsgericht München die Sicherstellung gerichtlich bestätigt hat. Gegen die Durchsuchungs- und Beschlagnahmeanordnung haben sowohl VW, also das betroffene Unternehmen, als auch Jones Day Beschwerden eingelegt. Das Amtsgericht München hat diesen Beschwerden nicht abgeholfen. Auch die nächsthöhere Instanz, das Landgericht München I, hat die Beschwerden als unbegründet verworfen. So dann haben das Unternehmen und Jones Day, also das Mutterunternehmen und Jones Day, dann gegen den Durchsuchungsbeschluss und die Beschlagnahmeverfassungsbeschwerde eingelegt und haben diverse Grundrechtsverletzungen gerügt. Insbesondere haben sie das Recht auf ein faires Verfahren, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13 Grundgesetz, die Berufsfreiheit, Artikel 12 Grundgesetz und das Eigentumsrecht, Artikel 14 Grundgesetz, geltend gemacht. Im Juli 2018 hat dann das Bundesverfassungsgericht entschieden, die Verfassungsbeschädigung nicht zur Entscheidung anzunehmen. Deshalb haben Jones Day und die Betroffenen an mit Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wegen Verletzung ihres Rechts auf Achtung des privaten Lebens, Artikel 8 EMRK, erhoben. Sie sind der Meinung, die deutschen Gerichte hätten das Anwaltsgeheimnis und die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen missachtet und dass die Eingriffe in eine demokratische Gesellschaft nicht notwendig gewesen sind.
Mit welcher Begründung hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde der Volkswagen AG dann abgewiesen?
Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sei VW durch die Durchsuchung und Beschlagnahme nicht in den gerügten Grundrechten verletzt gewesen. Das Grundrecht aus Artikel 13 Grundgesetz sei schon nicht verletzt, weil sie die Durchsuchung gegen die Kanzleiräume von Jones Day nicht gegen die Geschäftsräume von VW gerichtet habe. Der Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sei dagegen gerechtfertigt. Dreh- und Angelpunkt der Entscheidung sind hierbei die Paragraphen 160a und 97 StPO, sind Maßnahmen gegen zeugnisverweigerungsrechtliche BerufsträgerInnen, also auch RechtsanwältInnen, grundsätzlich unzulässig. Die Ansicht der Fachgerichte, dass 160a StPO im Bereich der Beschlagnahme aber nicht anwendbar sei, verstoße nach dem Bundesverfassungsgericht nicht gegen Verfassungsrecht. Es sei nicht geboten, das absolute Beweiserhebungsverwendungsverbot auf die Beschlagnahme von Mandantenunterlagen eines Rechtsanwalts auszudehnen. § 97 StPO regelt zudem ein besonderes Beschlagnahmeverbot, insbesondere bezüglich der Kommunikation zwischen Beschuldigtem und Anwalt und auch Arbeitsprodukten der Anwälte. Die Fachgerichte waren der Ansicht, dass diese Norm hier ebenfalls nicht anwendbar sei. Auch das bestätigte das Bundesverfassungsgericht. § 97 schütze nur das Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und dem im konkreten Verfahren Beschuldigten. Die Mandantin von Jones Day sei im Ermittlungsverfahren gegen die Tochtergesellschaft nicht unmittelbar betroffen gewesen. Sie habe keine beschuldigtenähnliche Stellung in dem Ermittlungsverfahren gehabt. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass Dokumente aus internen Untersuchungen keinen besonderen Schutz genießen, wenn kein Verteidigungsmandat bestehe. Eine künftige Nebenbeteiligung der Mandanten müsse jedenfalls nach objektiven Gesichtspunkten in Betracht kommen. Hier lag aber nur ein rein faktisches Aufklärungsmandat vor. Die beschuldigtenähnliche Stellung und die Durchsuchung bei der Kanzlei habe sich nur auf die Tochtergesellschaft bezogen. Die Tochtergesellschaft sei aber nicht Mandantin von Jones Day gewesen, sodass das Schutzprivileg des 97 StPO nicht greift.
Und mit welcher Begründung wies das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerden von Jones Day ab?
Hier scheiterte es bereits an der Beschwerdeberechtigung, weil es sich nach Ansicht des BFFG bei Jones Day nicht um eine inländische juristische Person nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz handelt. Ausländische juristische Personen sind grundsätzlich von der Grundrechtsberechtigung ausgeschlossen, mit Ausnahme der Verfahrensgrundrechte. Maßgeblich für die Bestimmung sei die Sitztheorie. Der Sitz einer juristischen Person würde durch den Ort der tatsächlichen Hauptverwaltung bestimmt. Jones Day habe als US-amerikanische Partnership ihren Hauptsitz nicht in Deutschland oder der EU. Der Hauptverwaltungssitz sei in der Beschwerde nicht konkretisiert worden und befinde sich offenkundig nicht in Deutschland oder einem EU-Mitgliedstaat. Die bloße Existenz deutscher Kanzleistandorte führe nicht zur Gleichstellung mit inländischen juristischen Personen. Entscheidungen der Geschäftsführung erfolgten primär außerhalb Deutschlands, insbesondere in den USA.
Was hat nun der EGMR entschieden?
Der EGMR hatte nun zu entscheiden, ob die Auslegung der StPO, insbesondere der 97-160er StPO, die Grundrechtecharta verletzt. Der EGMR hat die Durchsuchung beschlagnahmt zwar als Eingriff in Artikel 8 EMRK angesehen, diesen aber als gerechtfertigt und verhältnismäßig bewertet. Die Beschwerden wurden als offensichtlich unbegründet eingestuft und deshalb für unzulässig erklärt. Der Gerichtshof hat dabei festgestellt, dass die relevanten nationalen Vorschriften hinreichend klar und vorhersehbar seien und in Einklang mit der Rechtsprechung und Lehre stünden. Die Tochtergesellschaft habe kein Mandatsverhältnis zu Jones Day gehabt. Das Legal Privilege in Anführungszeichen sei daher nicht auf die Beschlagnahme von Daten über die Tochtergesellschaft anwendbar. Der EGMR hat also bestätigt, dass der Schutz nur im konkreten Mandatsverhältnis begründet sei. Die Beschlagnahme haben keine Dokumente betroffen, die für die Mandantin in strafrechtlichen Verfahren entscheidend wären und die gesicherten Daten auch nicht in den Ermittlungen gegen die Mandantin verwendet hätten dürfen. Der EGMR hat entschieden, dass der nationale Rechtsrahmen ausreichende Schutzmechanismen enthalte, um einen Missbrauch zu verhindern. Die nationalen Gerichte hätten gegensätzliche Interessen angemessen abgewogen.
Ist das jetzt überraschend, diese Entscheidung?
Meines Erachtens nicht. Das folgt aus der Logik der Gesetzessystematik. Die Entscheidung des EGMR bestätigt auch die Linie der deutschen Gerichte. Der Gerichtshof legt in ähnlichen Fällen regelmäßig einen weiten Ermessensspielraum für nationale Behörden an. Das gilt insbesondere bei der Abwägung zwischen dem Schutz öffentlicher Interesse, wie etwa der Kriminalitätsbekämpfung, und individuellen Grundrechten, wie der Schutz des Privatlebens. Jones Day hat nun aber den Rechtsweg vollends ausgeschöpft. Insofern schafft die Entscheidung auch insoweit höchstrichterliche Rechtssicherheit.
Alle besprochenen Entscheidungen verlinken wir wie immer in den Shownotes. In der kommenden Woche geht es weiter hier im Criminal Compliance Podcast.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-air.com oder unter www.rosinus-partner.com.